Neulich fiel mein Rechner schon in Brest in Belarus runter. Ja, mal gucken. Also, ach, die Farben sieht man nicht so richtig. Schade. Schade. Was macht eine Nationalmannschaft, Fußballnationalmannschaft, wenn es jahrelang nicht funktioniert hat? Bunte T-Shirts bestellen. Werden wir heute Abend sehen. Und ich dachte, ich nehme mal eine ganz andere Folie. Ja, die sieht man hier aber nicht so richtig. Ja, meine Farben sind viel bunter. Die sind ganz anders als das, was ihr da jetzt seht. Ja, evangelisieren, wie Jesus evangelisiert hat, ist unsere erste Einheit. Und ich muss sagen, Evangelisation geht nicht mehr. Auf jeden Fall in Deutschland nicht. Wir evangelisieren so, wie die Fußballnationalmannschaft die letzten Jahre Fußball gespielt hat. Wir haben es einfach nicht gebacken gekriegt. Wir haben die Trainer ausgetauscht, die Spieler ausgetauscht. Aber letztendlich funktioniert es nicht. Vor allem mit Großevangelisation geht nichts mehr. Ich bin seit vielen Jahren im Vorstand von ProChrist Deutschland. Was haben wir uns da alles an Gedanken gemacht? Warum? Warum? Und wenn ich heute hier bin, dann könnte ich mit euch jetzt eine Leier hier anstimmen und wir würden den ganzen Abend uns darüber beklagen, dass wenn eine Gemeinde in Deutschland irgendwie noch wächst, dann nur, weil sie Transfer der Heiligen betreibt. So die Heiligen aus einer Gemeinde in die andere zu transferieren, das geht noch irgendwie. Aber im Großen und Ganzen geht Evangelisation so wie früher nicht mehr. Dass Menschen aus der Welt zum Glauben kommen, dass die allerletzten Haudegen da Jesus finden, dass Leute sagen, ja mal ganz einfach so typisch deutsch sagen, ich habe nur noch Scheiße gefressen und dann habe ich Jesus kennengelernt und jetzt lebe ich. Manch einer von uns hat das gesagt, ich zum Beispiel. Und ich bin so dankbar, dass ich Jesus kennengelernt habe. Evangelisation bei uns scheint nicht mehr zu gehen. Und ich wäre heute überhaupt kein guter Redner zu diesem Thema, wenn ich nicht total on fire wäre. Und ich bin on fire, weil Evangelisation anderswo nicht nur geht, sondern so klasse geht und so krass abgeht, dass wir nur noch staunen können. Vor 6 Jahren zum Beispiel gab es unter dem Volk der Karakalpaken, das ist Amaralsee, ja, keinen einzigen bekannten Christen. In der Hauptstadt Karakalpakistans, das sind Muslime, da gab es keine Gemeinden, gab es nichts dergleichen, da gab es nicht mal einen Hauskreis. Heute haben wir in Nukus, in dieser Hauptstadt, 25 Gemeinden, 6 Jahre später. Wir hatten in der uralten Stadt Bukhara in Usbekistan an der iranischen Grenze kaum einen Christen. Da gab es eine kleine Pfingstgemeinde, vielleicht von 10 Leuten, und die hatten ganz massive Probleme. Heute haben wir in dieser Stadt Bukhara so viele Gemeinden, so viele Christen, dass man nur noch staunen kann. In Zeiten von Corona und Covid, wo hier bei uns die Gemeindehäuser geschlossen wurden, hat sich die Gemeinde in Zentralasien in Zahlen verdoppelt in einem Jahr. Überall kommen Leute zum Glauben. Was machen die anders? Was ist da anders? Das sind ja die gleichen Menschen. Und bitte, also cleverer als ein Deutscher gibt es sowieso keinen, oder Marc? Wir sind doch die allercleversten. Sonst wärst du ja nicht jetzt Beamter geworden oder so. Ja, also wir Deutschen sind doch die cleversten. Wir haben die besten Universitäten. Wir, so dumm sind wir doch gar nicht. Warum funktioniert es bei uns nicht? Das ist die Milchmädchenfrage. Was ist das Problem? Nun, Wortevangelisation, also zum Beispiel hier Predigen und so, funktioniert gar nicht mehr. Ja, Leute anlabern geht überhaupt nicht. irgendwo raus. Ja, in manchen Städten gibt es ja mittlerweile eine neue Bewegung. Junge Leute gehen auf die Straße, sie reden überall über Jesus, sie sprechen über Jesus. Wir haben bei uns in der Gemeinde so einen Trupp, ja, in der FEG Gummersbach. Sie ziehen dann in die Fußgängerzone und dann wird geredet und geredet und geredet. Bekehrungen habe ich noch nicht gesehen. Also, was ist da falsch? Könnte es sein, dass wir etwas prinzipiell missverstanden haben? Missverstanden. Missverstehen heißt ja, dass ich glaube, dass ich alles verstanden habe. Ja, und ich persönlich kann von mir selbst sagen, als emeritierter Professor aus Eversbach müsste ich doch als Evangelist am meisten verstanden haben. Könnte es sein, dass wir etwas missverstanden haben? Und ich glaube, so ist es. So ist es. Könnte es sein, dass wir das, was unter Evangelisation zu verstehen wäre, in den falschen Hals gekriegt haben? Deshalb reden wir über Evangelisation, aber es funktioniert nicht. Also wenn ich glaube, alles zu wissen und das dann auch tue, und zwar ziemlich treu doof, und es funktioniert nicht, da müsste ich doch fragen, könnte es sein, dass ich was falsch mache, oder? Ich bin ein ziemlich sturer Mensch. Und manchmal setze ich mich an irgendeine technische Sache, obwohl ich eigentlich, was Technik angeht, ja nicht nur zwei linke Hände haben, sondern auch noch zwei linke Füße. Also ich bin total unbegabt. Aber wenn ich da was angefangen habe, dann will ich das zu Ende führen. Und ich führe es zu Ende, ja, aber dann kann man nichts mehr reparieren. Und dann ist alles zu spät. Kann es sein, dass wir stur an einer Sache festhalten, die eigentlich falsch ist? Und das ist mein erster Punkt. Evangelisation geht nicht. Warum eigentlich? Könnte es sein, dass wir den Begriff Evangelisation missverstanden haben? Diese zweite Folie, die ihr gleich sehen werdet, setzt eigentlich den Maßstab. Denn wenn wir evangelisieren wollen, dann müssten wir so evangelisieren, wie Jesus es getan hat. Er hat gesagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wir in guter theologischer, deutsch-theologischer Manier haben gesagt, wir müssen reden lernen, wie Jesus gequatscht hat. Und das Erstaunliche ist, dass Jesus nicht kam, um in die Welt zu kommen, um zu reden. Er war das Wort. Am Anfang war das Wort. Und das Wort blieb wo? Bei Gott, es war bei Gott und es blieb auch bei Gott. Es kam zu uns nicht als Wort, es kam nicht als Satz. Es kam weder Plattdeutsch noch Schwäbisch noch Hochdeutsch. Es kam überhaupt nicht als Gequatsche zu uns. Null. Und da beginnt das erste riesengroße Missverständnis. Jesus kommt in diese Welt und er kommt in diese Welt als Körper, als inkarniertes Wort, als Leib. Jesus kommt hierhin, nicht hierhin, um hier zu reden, sondern um zu dienen. Jesus kommt nicht hierhin, um irgendwie jetzt große Veranstaltungen zu geben, zu predigen und so weiter und so fort. Übrigens, das Wort Predigt, das stammt von Martin Luther. Und Martin Luther war Gott sei Dank nicht Jesus. Martin Luther hat uns das Gequatsche mit der Predigt einmal am Sonntag und jeden Sonntag die Predigt, das hat er uns eingehandelt. Und seitdem halten wir ganz stur fest, also wenn wir Deutschen mal etwas verstanden haben, dann halten wir daran fest. Es ist völlig egal. Manche sagen, es war gar nicht Martin Luther, es war Herr Käthe. Das war seine Frau. Sie musste irgendwann mal sein Gesabbele von zu Hause wegbekommen, dann hat sie es auf die Kanzel verlegt. Aber ich meine das jetzt ganz ernst. Ja, diese Predigtzentriertheit, dieses Redegewalt, mit der wir immer wieder glauben, argumentieren zu müssen. Und unsere ganze Tradition ist so. FEG zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir FEG heißen, fast evangelisch geworden. Und das ist das Gute, das ist das Gute. Wir sind nicht ganz evangelisch, wir sind nur fast evangelisch geworden. Deshalb müssen wir auch nicht Luther kopieren. Wir sollten lernen, Jesus zu kopieren, ganz jesuanisch werden. Nur wenn wir ganz jesuanisch werden wollen und Jesus Christus als Maßstab nehmen, dann müssen wir damit beginnen, dass wir als Mensch unter den Menschen, als Mensch unter Menschen kommen. Er wurde Mensch, in allem heißt es, als Mensch erfunden. Ganz einfacher Test, ihr geht durch Rodenbach, ich kenne ja euer Dorf und in- und auswendig, ich bin so oft durchgefahren, ich war oft in diesem Dorf, ich war in der Gemeinde bei euch nicht nur einmal. Ihr geht einfach durchs Dorf und fragt die Leute auf der Straße, ja, aber so, dass sie nicht wissen, dass ihr jetzt dazugehört. Ihr fragt einfach mal, sagen Sie mal, womit unterscheidet sich ein Frommer von einem normalen Menschen? Das Erstaunliche ist, die Menschen wissen eine Antwort. Die wissen eine Antwort. Jesus wurde in allem als Mensch erfunden. In allem. In allem heißt, in der Art und Weise, wie er gelacht hat, wie er geredet hat, wie er gefeiert hat. Wann wusste der zu feiern? Der kommt auf eine Hochzeitsfeier und die Leute haben schon alle einen dicken Hakan, haben den Wein getrunken und dann macht er nochmal so viel Wein. Ich weiß nicht, wer die alle abgeholt hat. Taxis gab es ja damals nicht. Ja, da sagte mir ein Frommer, ja, der hat Wein ohne Alkohol gemacht. Ja. Klar, es war FEG-Wein. Fast Wein. Es war nicht ganz Wein, aber kein Alkohol dabei. Ja, Jesus war ein Mensch, in allem Mensch. Und mein Problem mit uns Frommen besteht darin, dass wir in Deutschland, sobald wir fromm werden, und Gott sei Dank werden wir fromm, irgendwie immer wieder dahin tendieren, unser Menschsein abstreifen zu müssen. Ja, also ein bisschen weniger Mensch sein. Ein bisschen weniger Witze erzählen. Ein bisschen weniger unter den Leuten sein. Deshalb bin ich so froh, dass wir heute nach dieser Session Fußball sehen werden. Fußball gucken werden. Und ich hoffe ja, ich hoffe sehr, dass die Schotten ihre Röcke verlieren. Ja, es könnte ja sein, dass sie uns die Lederhosen ausziehen. Also warum musste man jetzt auch nach München gehen? Also das ist sowieso ein Quatsch. Ja, hätte man es nicht in Dortmund veranstalten können oder so. Ja, man muss nach München ziehen. Ja, also ich hoffe, dass wir dann einfach Menschen sind, da hinten in dieser Bude, in dieser Stube, mit einer Kodierung, die schon jetzt allen verraten wurde. Dass wir menschlich Menschen sind. Jesus wurde Mensch. In allem, wie wir ein Mensch erfunden. Wenn die Leute gefragt hätten, wer ist dieser da? Dann hätten sie gesagt, Mensch. Siehe, ein Mensch. Und dieser Mensch war in allem Mensch, aber ohne Sünde. Das will ich mal sehen, wie ein Mensch, der ein Mensch ist, zum Geschäftsmann ist, mit der Ukraine Geschäfte macht und ohne Sünde bleibt. Das will ich mal sehen. Du kriegst ja fast keine Hilfsgüter durch die Ukraine, ohne dass du schmieren musst. Das geht überhaupt nicht, auch mitten im Krieg nicht. Es geht in vielerlei Hinsicht nicht mehr ohne Sünde. Ein bisschen dazu gelogen, ein bisschen dazu gedichtet, das machen ja alle. Ja, schau mal, natürlich müssen alle aufs Klo. Aber wer seine Toilette ins Wohnzimmer verlegt, der ist ja krank, oder? Der ist ja krank. Natürlich, Jesus war in allem ohne Sünde, in allem, in seinen Worten, in seinem Benehmen, in seinen Beziehungen. Er war ohne Sünde. Was heißt Sünde? Sünde heißt, dass ich mein Ziel verfehle, dass ich das tue, was ich eigentlich nicht tun will. Das ist die klassische fromme Entschuldigung. Ja? Wir wollen ja anders, aber wir sind immer noch Menschen. Warte mal, war Jesus nicht in allem Mensch? Das ist doch so eine blöde Entschuldigung, blöder geht es ja gar nicht mehr. Weil wir Menschen sind, müssen wir ein bisschen sündigen, ein bisschen lügen, ein bisschen stehlen, ein bisschen zudichten. Ja, ach, lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass ich dir wirklich mein Leben geben kann. Und ich stehe dann manchmal neben so einem, umarme ihn ganz liebevoll, wenn ich sein Pastor bin. Darf ich das ja, guck ihn an, sag, hast den Zehnten schon gegeben? Scheiße. Ausgerechnet jetzt fragst du. Aber du hast doch gerade eben gelogen. Du hast doch gerade eben dem Herrn gesagt, ich bin in allem und jetzt, das im Gebet dazu noch, vor allen Leuten, das klang gut. Ja, ja Herr, guck mal, ich bin ja, Herr, siehst du, ich bin. Und du schämst dich nicht einmal, das in der Gegenwart Gottes zu sagen. In allem als Mensch erfunden. Die Leute um uns herum, die gucken uns an. Jesus kam in die Welt, wo der Mensch lebte unter uns und dann heißt es, sahen wir seine Herrlichkeit wie eine Herrlichkeit vom Vater. Ja, die Menschen unter uns sind nicht daran interessiert, was wir quatschen. Sie glauben uns auch gar nicht mehr. Die Kirche hat 2000 Jahre lang gequatscht. Die Menschen haben die Nase voll von diesem frommen Gequatsche. Ja, egal, wen du fragst. Ich erlebe das immer wieder. Sie fragen eher danach, was leben die uns vor? Leben die das? In allem ohne Sünde. Ein normaler Mensch, ein normaler Deutscher, kann nicht ohne Sünde leben. Steht so fest wie das Amen in der Kirche. In diesem Land kann man ohne Sünde nicht normal existieren. Man muss Scheiße, sagen die Schwaben. Erwäng Scheiße, aber man muss erwäng Scheiße. Ein bisschen, erwäng sagen wir. Ein bisschen Scheiße. Man muss irgendwie, in diesem Land kann man so ganz 100% ehrlich, da kann man doch gar nicht. Kapitalismus lebt vom Beschiss. Es liegt in der Natur unseres Systems. Ja, die Leute gucken uns an. Die wollen sehen, wie wir sind. Und sie gucken uns genau an. Je mehr wir reden, desto deutlicher werden die uns inspizieren. Und wenn du willst, dass die Leute hinter dir herlaufen und genau nachgucken, was du tust und was du sagst, dann gib denen mal dein Zeugnis und sag, ich bin Christ, ich bin Evangelist. Aha, ich bin ein Gefegter. Bist du wirklich FEG gefegt? Also Jesus lebte als Wort Gottes unter den Leuten und die Leute hörten nicht, was er sagte, sondern sahen zu, was er lebte. Und er musste dazu ziemlich lange üben. Also ich wüsste gerne, wer von uns denn schon 30 Jahre lang geübt hat, bevor er angefangen hat zu reden. Bei uns im theologischen Seminar, da kamen die Leute gleich nach dem Abitur. Ne, Marc, die waren ja alle so wahnsinnig clever. Die haben Abitur gehabt. Abitur. 13 Jahre Schulbank gedruckt. Jetzt können sie Griechisch, Hebräisch, Latein. Jetzt können sie die Welt der Theologie kennenlernen. Denn früher oder später würden wir sie dann loslassen. Auf das gemeine, allgemeine, wunderbare FEG-Volk. Fußvolk als Pastoren. Die Bescheid wissen. Wirklich? Ich war immer wieder erstaunt, wenn ich dann meine Studierenden fragte, sag mal, du bist doch angehender Pastor, ja? Ja. Sag mal, hast du mit dem Heiligen Geist geredet? Hat er schon mal mit dir geschwätzt? Wann war es das letzte Mal? Bruder Reimer, ich bin gekommen, Theologie zu studieren. Lass mich mal fragen. Ja, hast du eine Gabe des Geistes bekommen? Was? Ja, eine Gabe des Geistes. Weißt du, wie viele Schokoladensorten Lindl oder jetzt Milka oder was weiß ich was rausgebracht hat? Viele. Aha. Und weißt du, wie viele unterschiedliche Automarken VW auf den Markt bringen? Kannst du 20 nennen? Aber kein Problem. Das kann sogar mein kleiner Enkel so. 20. Ja, und jetzt sagen wir mal 22 Gaben des Geistes, nennen Sie mal. Was? Das ist interessant, wie Leute auf einmal anfangen, in Zungen zu reden. Ohne, dass sie es je geschenkt bekommen haben. Und dabei geht es um ganz simple, einfache Fragen. Dumme Fragen. Ja, die in der Bibel werden 22 Gaben des Geistes genannt. Jetzt nennen Sie mir mal. Wenn ich und O und Hu und sage, ja, das ist vielleicht EFG, Zungenrede, aber ganz bestimmt nicht biblisch. Ja, wenn ich die Basis nicht kenne. Jesus kam und er lebte. Das ist das Erste. Er war Mensch und als Mensch unter uns. Mensch, mach mal die nächste Folie, du hast die gar nicht gemacht. Ja, als Mensch unter uns. Und deshalb konnte er Salz der Erde sein und Licht der Welt. Also weil er Mensch war, konnte er in der Welt etwas Sinnvolles erreichen. Weil wir fromme sind, können wir in der Welt nichts Sinnvolles erreichen. Wir können bestenfalls einen Exklusivclub bauen, den wir Kirche nennen. Ihn braucht aber auf der Erde kaum jemand. Wir wollen Salz der Erde sein und Licht der Welt. Aber damit das funktionieren kann, gehören wir mit unserem Leben, mit unserem Menschsein, wie Licht eben gehört, so heißt es in Matthäus Kapitel 5, sagt Jesus, das Licht, das versteckt man nicht, das stellt man nicht unter einen Scheffel, das stellt man an die höchste Stelle am Ort, im Dorf, damit es allen leuchtet. Das heißt, Menschsein in allem, wie machst du deinen Garten? Dürfen die Nachbarn das sehen? Sehen sie es? Wie gehst du mit deinen Kollegen um? Dürfen die anderen das auch sehen? Oder wirst du entlassen, wenn dein Chef erfährt, dass du mal Mensch geworden bist, da in deiner Firma? Ja, da wo ich bin, in allem Menschsein, an der höchsten Stelle, sodass allen leuchtet. Wir müssen zurück in die Welt. Einer der bekanntesten deutschen Theologen hat mal gesagt, das Problem der deutschen Kirche besteht darin, dass die Kirche die Welt verloren hat. Wir haben den Weltbezug verloren. Und wenn man keine Welt mehr hat, dann kann man auch die Welt nicht erreichen. Was nicht da ist, kann man auch nicht mehr erreichen. Der erste Schritt bei Jesus ist also Menschsein. Als Mensch unter die Menschen kommen, wie Jesus es tat. Ein zweiter Schritt, ganz wichtig bei Jesus. Jesus kam, ja, und er kam, bitte nächste Folie, er kam zum Wohl des Nächsten. Er kam, um in dieser Welt dem Nächsten seinen Mitmenschen etwas zu bieten. Wir sollen Salz der Erde sein, Licht der Welt und gute Werke tun, damit die anderen es sehen und den Vater im Himmel preisen. Jesus kam zum Wohl des Nächsten. Er kam nicht, um sich selbst wollig in dieser Welt einzurichten, dass es mir gut geht, dass ich alles habe, dass ich den besten Job habe, dass ich die beste Frau heirate. Ja, ich weiß, manch einer von uns braucht etwas länger, Marc, aber es ist nicht schlimm. Es ist wirklich nicht schlimm, glaub mir. Ja, am Ende, wenn ich das Beste für den Nächsten will, dann werde ich auch das Beste bekommen. Das Beste steht nach Haus. Ja, Jesus kam, um Menschen nahe zu sein. Er lebte nicht nur als Mensch, sondern er lebte auch für den Menschen. Ganz einfache Frage, ja, für jeden von uns. Ich lebe jetzt in Rodenbach oder in einem Dorf daneben oder in Haiger. Ja, für wen in diesem Dorf existiere ich? Ja, wessen Wohl habe ich vor der Nase? Für wen lebe ich da? Ja, sagte mir neulich jemand, weißt du was, Johannes, am liebsten würde ich ja in New York leben. Er sagt ja, du bist doch wirklich blöd. Ja? Also wenn Gott dich in New York haben will und du zum Wohl der New Yorker nach New York musst, wieso bist du dann Heiger? Du bist doch irre. Das macht man nicht. Ja, wenn wir heute gesellschaftsrelevanten Gemeindebau in den Gemeinden vorstellen, machen wir mit der Gemeinde eine Kontextanalyse, eine Ortsanalyse. Und die erste Frage, die ich den Leuten stelle, warum bist du hier in dieser Gemeinde Gemeindeglied? Für wen? Welchen Kuckuck bedienst du hier? Für wen bist du hier? Bist du hier, weil Gott dich hier haben will? Und wenn er dich haben will, für wen? Für wen? Nenn 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Nenn mal jemanden. Aber wenn du dann nur noch anfängst, in Zungen zu reden, und dann klingt wahnsinnig fromm, aber ist es Blödsinn. Das kann man nicht auslegen. Diese Rede kann man überhaupt nicht auslegen. Ja? Wenn Jesus gefragt wäre, für wen bist du gekommen? Da würde er sagen, wie die Evangelisten später, er kam zu den Seinen, er kam nach Israel. Er kam zum Wohl seiner Leute. Zum Wohl seiner Leute. Nun, wenn ihr euch mal hinsetzt, und wir wollen ja diese Tage nicht nur Vorträge hören, sondern auch ein bisschen üben, und dann werde ich euch bitten, dass ihr mal so eine Art Soziogramm macht. Also euch in den Mittelpunkt stellt, und dann um euch herum all die Menschen, die irgendwie mit euch zu tun haben. Und dann hätte ich gerne gefragt, und wer von diesen Menschen, also in der Regel ist es ja so, dass wenn ihr jetzt nicht unbedingt nun in sozialen Netzwerken unterwegs seid, ich meine im Internet, als Avatar, hat man nicht mal eine eigene Identität, ja, dann hast du etwa 200 Leute, die du nennen kannst. In seinem Soziogramm. Und dann ist die Frage, wer von diesen 200 Leuten sind diejenigen, für die ich da bin? Habe ich welche? Wer liegt mir so schwer im Herzen und auf dem Herzen, dass ich alles für sie geben würde? Für wen lebe ich? Jesus kam zum Wohl des Nächsten. Er lebte zum Wohl des Nächsten. Er war da, damit der Nächste von ihm abgeholt wird. Und das führte dazu, dass er tummelte sich darum, wo Leute feierten, wo Leute trauerten. Er war bei den Menschen. Müsst ihr mal vorstellen, da kommt der Messias der Welt auf die Erde. Und sein erstes Wunder, das ist die Verwandlung von Wasser in Wein. Da würde man sagen, ja, hä? Also ein Pietist war das nicht. Ein Pietist war das nicht. Und ein FEG-Pastor war es auch nicht. Also, das muss man sich mal vorstellen. Der geht zur Hochzeit, er feiert mit, er freut sich mit denen, die sich freuen. Aber er weint auch mit denen, die weinen. Er sucht Leute auf, die so einsam und alleine sind, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, wie weiter, wie den einen Lammen, der da in Bethesda sitzt und nicht ins Wasser kommt, weil er keinen Menschen hat. Und als Jesus ihn anspricht, dann sagt er, ich habe keinen Menschen. Ich habe niemand. Aber mit dem setzt sich Jesus hin. Jesus ist da, wo Leute Trost brauchen, wo sie eben nicht wohl leben. Er ist da, um mit Weinenden zu weinen, mit sich Freunden zu freuen. Er ist da, um Krankheiten anzusprechen. Er sorgt dafür, dass die Leute nicht hungrig davongehen. Das ist ja eine ganz coole Geschichte. Ja, mir ist das nur einmal passiert in meinem Dienst, aber ich bin glücklich, dass ich es wenigstens ein bisschen ausprobiert habe. Ja, da redet Jesus einen ganzen Tag. Ja, das Fußballspiel sollte längst anfangen. Der redet immer noch und redet und redet. Und die Leute sind alle hungrig. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, er gibt ihnen mal was zu essen. Die gucken sich die 5000 Männer an, vielleicht waren es nochmal 5000 Frauen, vielleicht waren es noch 5000 Kinder, gucken sich diese Masse von Mensch an und sagen, wir sind hier in einer einsamen Gegend, lass sie doch gehen. Ja, wohin sollen sie denn gehen? Hier gibt es nur Hunger. Gebt ihnen was zu essen. Gebt ihnen was zu essen. Und dann finden sie, einer ist ja immer clever, finden sie einen Jungen und der hat ein paar Brote und zwei Fische. Und dann nehmen sie diese Brote von dem armen Jungen noch weg, bringen das zu Jesus. Ja, der arme Kerl hat, weiß nicht, ob er geweint hat, aber auf jeden Fall glücklich war er nicht. Sein Mittagessen war Fujikato, war weg. Vielleicht war es irgendein Verwandter, dann haben sie ihn gezwungen, das abzugeben. Naja, dann hatten sie das. Und das war alles. Aber allein dieser Akt, zu Jesus zu kommen mit 5 Broten und 2 Fischen, ist ein Witz an sich, oder? Als wollten sie ihm sagen, so, das haben wir jetzt. Wir haben dir doch gesagt, es ist dumm. Man kann die 5000 nicht füttern. Erst recht nicht wir. Ich finde in diesem Wunder, das allergrößte Wunder in diesem Wunder ist die Tatsache, dass die Jünger das tun, was er ihnen sagt. Das finde ich das allergrößte Wunder. Also ich stelle mir vor, ich wäre dabei und es wären nicht 12 jüdische Jünger, sondern 12 Deutsche gewesen. Wir hätten doch gleich ein Diskussionsklub eröffnet. Wir hätten gleich gesagt, was soll der ganze Quatsch? Ja, einen Ausschuss bilden. Ja, jetzt wollen wir das mal klären. Also der sagt, wir sollen uns mal hinsetzen zu 50, in 50er Gruppen. Meine Herren, mit 5 Broten, das sind ja runde Brote, das sind ja so Türkenbrote, nicht halb gewordene. Ja, diese 5 Brote, mit den 5 Broten, 2 Fischen, soll ich jetzt eine 50er Gruppe füttern? Das geht doch gar nicht. Und dann die anderen 50er Gruppen. Aber sie machen, was Jesus sagt. Das ist für mich das allergrößte Wunder, weil sie kapiert haben, wenn der was sagt, da steht da mehr dahinter. Das ist jenseits unserer Logik und Diskussion, wenn er sagt. Und dann findet das Wunder statt. Ja? Wir hatten unsere Gebetsnacht in der FEG Brücher Mühle. Wir haben die Nächte zwischen 10 Uhr abends und 6 Uhr morgens im Gebet verbracht. Und wir haben dann oft mit einer Abendmahlsfeier begonnen. Und in der Regel kamen ja klassische FEG-Gemeinde, wenn du 300 Mitglieder hast, dann kommen zu so einer Gebetsnacht. Wie viel? 20. Na, 20, siehst du schon viel. Ja, es kommen, ein paar kommen da. Ja. Ein paar sind immer da, die Treuen sind da, meist sind das ältere Leute, die haben ja auch schon ihren Hintern festgesessen, die halten eine Nacht durch auf dem Stuhl und so. Jüngere Leute, die schaffen das oft nicht. So, und jetzt auch diese Nacht, wir gingen davon aus, es kommen da 20 Leute, vielleicht kommen 15 Leute und haben entsprechend Wein und Brot geholt. Und es kamen Hunderte. Und jetzt guckte ich in die Röhre. Ich holte einen Diakon und sagte, haben wir irgendwie noch Wein oder Brot? Nix, Johannes. Und dann sprach der Herr zu mir und sagte, lass es doch mal geschehen. Ich sagte, was? Lass es doch mal geschehen. Ja, und dann habe ich die Brote und den Wein gesegnet. Und wir in der Gemeinde haben das so gemacht, dass jeder kam, hat es mit seinem Nachbar geteilt und so, holte sich ein Stück Brot. Und ich schloss meine Augen, hob meine Hände und wagte nicht, die Augen zu öffnen. Dann war es irgendwann mal zu Ende. Ich merkte, die Sache ist zu Ende und öffnete meine Augen. Und man brachte meist die Reste zum Tisch. Und auf dem Tisch stand ein großer Korb voller Brot. Er meint ihr, ich war so fromm, dass ich gesagt habe, jetzt hat Gott ein Wunder getan? Nee, ich fragte den Diakon, wer hat das Brot gebracht? Ja, ich war genauso wie alle anderen Ungläubiger Thomas. Niemand. Und die staunten alle. Und dann begann etwas, weil Christus handelte. Jesus war da, wo die Leute ihn brauchten. Das ist der Punkt. Er war da, wo die Leute ihn brauchten. In Zentralasien hat man das Wasser vergiftet, absolut vergiftet. Und Leute sterben wie Fliegen da um den Aralsee herum. Ist das Wasser nicht trinkbar? Lebenserwartung 35 Jahre, wenn überhaupt. Also die sterben überall. Und dann hat die Gemeinde gesagt, müssen wir eine Lösung suchen. Lieber Herr, hilf uns, eine Lösung zu finden. Und in der Corona-Zeit hatten wir eine Lösung gefunden. Wir haben angefangen, in die Gemeindehäuser statt Kanzel hinzustellen, Wasserreinigungsaggregate. Und die Gemeinde hat angefangen, sauberes Wasser an die muslimischen Nachbarn zu verteilen. Ohne Worte zu reden. Nur Wasser. Und als ich dann zum ersten Mal in diese eine Stadt kam, wo es überhaupt keine Christen vorher gab, 300.000 Einwohner, und zu meiner Konferenz jetzt vor ein paar Jahren, vor 2 Jahren, kamen Hunderte von Leuten, fragte ich, woher habt ihr diese Leute? Aus welcher Gemeinde werden die hierher transferiert? Das ist ja unser westliches Denken, oder? Das waren aber alles ehemalige Muslime. Und etwa die Hälfte waren noch keine Christen. Sie kamen dahin, wo Wasser herstammte. Sauberes Wasser. Nicht die Kanzel. Das Wasserreinigungsgerät war jetzt die Botschaft. Jesus, der weinte mit den Weinenden und der verbrachte Zeit mit den Leuten. Das bedeutete nicht, dass er das Gespräch nicht suchte. Er suchte das Gespräch, aber er suchte das Gespräch. Er suchte keinen Vortrag zu halten. Das ist das Grunddilemma unserer Evangelisation, dass wir glauben, wir müssen die Leute immer an die Wand predigen. Wir halten den Vorträge. Aber so war Jesus nicht. Jesus trifft einen Zachäus. Was macht er mit ihm? Heute muss ich bei dir mal essen gekommen. Er ist ein Zöllner, er ist ein Oberzöllner. Was wird das für eine Aufruhr geben? Am Ort gibt es Theater ohne Ende, wenn du das jetzt machst. Ja, aber er ging hin und dann aß er und trank er. Und dann sagten die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Frommen, ja, euer Meister, der isst und speist und trinkt mit Sündern und Zöllnern. Ja, er redete mit den Leuten. Er war unter ihnen. Er sündigte dabei nicht. Man muss sich nicht volllaufen lassen, wenn man ein Glas Wein trinkt. Aber er war mit den Leuten. Er sprach, er redete, er suchte das Gespräch. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Die anderen sagen, ich aber würde gerne euch empfehlen. Redet, wenn ihr gefragt werdet, wenn ein Gespräch möglich wird. Wo bei euch im Dorf sind die Leute an einem Gespräch interessiert? Ganz einfach. An welcher Stelle wird an der Schule, gibt es einen Bedarf, dass man darüber redet, über irgendwas redet? Über was müsste man da reden? Ja? Also ist es nicht so, dass die Leute alle nur Blödsinn reden wollen? Nein, es gibt sehr, sehr viel Bedarf nach sinnvollem Reden. Übrigens, die letzte Analyse der Landeskirche hat gezeigt, dass die meisten Deutschen das Gespräch über Sinn des Lebens und über sinnvolle Zusammenhänge immer noch suchen. Nicht mehr in der Kirche, weil da nicht Gespräch, sondern Vortrag geliefert wird. Wie wäre es, wenn wir mal am Sonntag statt einer Predigt von der Kanzel runter einfach eine Gesprächsrunde anbieten? Wird es dann weniger Verkündigung sein? Ja, wer sagt denn, dass das Wort Verkündigung von Martin Luther als Predigt übersetzt worden ist, dass Martin Luther an der Stelle recht hatte? Das Wort Predigt gibt es im Neuen Testament gar nicht. Das hat Luther uns beschert. Verkündigung ist ein Kommunikationsvorgang. Und zwar verbal oder auch nicht verbal. Das ist Verkündigung. Also ein Gespräch. Jesus suchte das Gespräch. Und er suchte die Orte, wo dieses Gespräch möglich wurde. Und er fand diese Orte, nun weiß Gott, nicht da, wo die Frommen zusammensaßen. Als Kind war er im Tempel, hat gleich Ärger gemacht. Er war ein Kind und hat schon im Tempel Ärger gemacht. Aber anschließend, als er seinen Dienst begann, wir finden ihn nicht unter den Frommen. Er geht hin und redet da, wo die Leute gesprächig sind. Ja, er betreibt Evangelisation in einer Art und Weise, die mich jedes Mal erstaunt. Nicht Vortragsstil, nicht Besserwisserei, nicht von oben runter, sondern als einer unter ihnen auf Augenhöhe. Das ist Gespräch. So ist Jesus. Ihr habt gehört, ich sage euch aber, dann haben sie diskutiert. Und vor allen Dingen diejenigen, die was gegen ihn hatten. Und dann redete Jesus. Und er redet, er braucht Beispiele, er braucht Gleichnisse. Ich habe jetzt vor ein paar Jahren alle Gleichnisse Jesu umgeschrieben für kleine Kinder. Es gab noch nie einen anspruchsvolleren Job für mich als Theologen als das. Ja, und dann habe ich eine Künstlerin gefunden in der Ukraine und die hat dazu dann Bilder gemalt. Ich frage mich jetzt, wer besser war, sie oder ich. Ich habe den Eindruck, sie war besser. Auf jeden Fall, jetzt sind diese Kinderbücher da. Die Gleichnisse so zu erzählen, dass die Kinder sie verstehen. Aber dann muss ich auf Kinder zu hören. Da muss ich lernen, Kindergelale sinnvoll zu formulieren. Dann brauche ich einen Kontextualisierungsvorgang, der mich runterbringt auf die Stufe eines Kindes. Ja, und Gott sei Dank bin ich Opa. Ja, meine Enkelkinder, die helfen mir an der Stelle. Ja, als meine Kinder klein waren, da war ich natürlich im Evangelisieren, Vorträge halten. Jetzt versuche ich zu reden. Rede, sodass man verstanden wird. Rede aus der Erfahrung heraus. Jesus nimmt die Erfahrung der Leute auf. Alle seine Gleichnisse sind Gleichnisse aus dem Leben. Biblisch reden heißt, am Menschen dran zu sein. Dann ist man biblisch. Nicht, wenn man glaubt, so viele Bibelworte auswendig gelernt haben und die Leute mit den Bibelworten zutextet. Das ist es nicht. Ja, ihr habt gehört, ich sage euch. Und dann kommt es zum letzten Punkt. Es kommt zur Einladung. Es muss zur Einladung kommen. An irgendeiner Stelle muss es zur Einladung kommen. Aber es kommt nicht zur Einladung, weil ich die Leute dazu presse. Weißt du noch, wie, als Evangelist habe ich früher große Evangelisationen gestaltet. 50.000, 60.000 Menschen kamen in die Stadien und dann habe ich noch eine Strophe singen lassen und noch eine Strophe singen lassen und noch einen Aufruf gemacht und noch einen Aufruf und noch einen und merkte gar nicht, wie ich anfing zu manipulieren. Und nicht nur ich war nicht der Einzige, der das tat. Mich mit Ulrich Pazani mal unterhalten und gesagt, Uli, meinst du nicht, dass wir manchmal überziehen? Wir manipulieren die Leute in den Himmel. Ist das, was Jesus getan hätte? Nein. Zu Jesus einladen bedeutet, die Leute, die sitzen irgendwo, und wir wissen vom Heiligen Geist angesprochen, der ist jetzt gemeint. Und dann genügt es zu sagen, komm, folge ihm nach. Als ich das kapiert habe, hat sich meine ganze Evangelisationsarbeit verändert. Heute stehe ich manchmal vor einer großen Masse von Menschen und ich weiß ganz genau, wer sich heute bekehren wird. Warum ich das weiß, weiß ich nicht. Ich bin ja Evangelist. Jemand beschenkt mich damit. Und dann gucke ich in die Richtung und sage, du bist heute gemeint, komm, gib dein Leben Jesus. Und dann marschiert er nach vorne. Und ich staune jedes Mal, ich bin jedes Mal der Beschenkteste von allen, weil ich hier etwas erkannt, gesehen habe, weil ich jetzt im Tross Jesu das getan habe, was er getan hätte an meiner Stelle, ohne Manipulation und ohne Druck. Menschen einladen, zu Jesus zu kommen. Ich habe euch schon gesagt, ich bin hier hingekommen als jemand, der ja mehr als begeistert ist von dem, was Gott heute in der Welt macht. Noch nicht bei uns, aber anderswo. Und zwar mit so einer Effektivität, dass man nur noch staunen kann. Nur noch staunen kann. Als Covid ausbrach, hat man in Zentralasien, um jetzt Beispiele aus Zentralasien zu bringen, hat man in Zentralasien genauso wie bei uns verboten, dass die Muslime, dass die Christen ihre Veranstaltungen anboten. Und das Allerschlimmste für die Muslime war die Entscheidung der Regierung, niemand durfte mehr beerdigt werden. Und was hatten die Christen dann gemacht? Einer kam zu mir und sagte, du Johannes, was könnten wir machen? Und ich sagte zu ihm, öffne doch ein Beerdigungsunternehmen. Er sagte, was? Ja, ein Beerdigungsunternehmen. Kauft euch einen Katafalk, so ein Auto, so ein Beerdigungsauto. Geht zum Institut für kosmische Industrie und fragt, wie könnt ihr euch einen Skafander so nähen, dass es eben keine Covid-Ansteckung Gefahr, diese Gefahr vermieden wird. Und dann bietet in der Stadt Beerdigung an. In der Stadt Taschkent mit 4,5 Millionen Menschen waren die christlichen Gemeinden die einzigen, die Beerdigung durchführten. Und dann sage ich, und bitte versucht dann die Muslime nicht gleich am Friedhof zu evangelisieren. Macht das nicht. Es genügt, dass ihr ihre Verwandten unter die Erde bringt, in ihrer Gegenwart. Das genügt. Und dann werdet ihr staunen, was passiert. Ja, in diesem einen Covid-Jahr haben allein diese Beerdigungsunternehmen, wir gehen davon aus, etwa 15.000 Menschen zu Jesus geführt. Die Leute kamen selbst. Die Leute kamen von selbst. Sie kamen dahin, wo man das, was sie unbedingt für ihre Verwandten leisten sollten und nicht leisten konnten. Sie kamen als Kosmonauten oder Astronauten da an, in diesen komischen Anzügen mit ihrem Auto angefahren. Das sah alles ganz lustig aus. Aber sie kamen und sie haben gedient zum Wohl der Menschen. Und dann kamen die zu ihnen und haben sich überall bekehrt. Covid war noch nicht zu Ende und der Leiter der Evangelischen Allianz wurde zum Innenminister geholt. Und der Innenminister sagte, wir möchten Sie bitten, dass Sie eine christliche Klinik eröffnen. Heute haben wir 4 davon. Und dann war es ein muslimisches Land, total muslimisches Land. So viele Leute kamen zum Glauben. Die Kliniken fingen an, für sie zu arbeiten. So viele Leute kamen zum Glauben, dass weitere Kliniken geöffnet werden mussten, dann werden aber kein Personal. Da hat der Minister für Bildung unseren Leiter geholt und gesagt, wie wäre es, wenn Sie eine christliche Universität beginnen und medizinische Ausbildung anbieten? Wer hat das gesagt? Ein Muslim, der Jesus nicht kannte. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Die Leute gehen den Weg Jesu und eine Geschichte wird erzählt. Ich habe deshalb auch beschlossen, dass ich das Wort Evangelisation in deutscher Sprache nicht mehr nutze. Ein Büchlein geschrieben, es heißt Gospeling. Ja, vielleicht habt ihr den Ausdruck schon mal gehört. In Englisch heißt Evangelium Gospel. Aber das ist kein englisches Wort, das ist ein germanisches Wort. Gospel kommt von Godspell, also Gott über Gott zu erzählen. Das ist die Geschichte Gottes. Godspell ist ein altes germanisches Wort, eigentlich deutsch. Und wenn wir von Gospeling reden, dann reden wir über einen Prozess, wo das Evangelium zu Geschichte wird. Und wo Geschichten erzählt werden, dann sind die Leute gerne, oder? Wo auf einmal Geschichte erfahrbar wird. Wo nicht einfach Worte gedroschen werden. Wo Geschichte erfahrbar wird. So, ich schlage vor, dass wir das Wort Evangelisation mit Gospeling ersetzen. Nicht, weil das Wort Evangelisation so schlecht ist, sondern weil es bei uns in unserem Kopf zu einem Begriff der verbalen Kommunikation degradiert ist. Wir denken, wenn wir Evangelisation meinen, denken wir, dass wir reden müssen. Wir müssen reden, wir müssen sagen, wir müssen sagen, wir müssen reden, wir müssen fromm reden. Und dann haben wir die Heiger schon längst zugequatscht. Ich kam 1976 nach Deutschland und 1977 war das erste Mal in Haiger. Wenn ich einen Ort kenne, dann Haiger. Und da gibt es am Friedhof gibt es eine Gemeinde. Ja, die Friedhofsgemeinde. Und in der Friedhofsgemeinde, da habe ich evangelisiert, da habe ich gepredigt, da habe ich Schulungen durchgeführt, Brüdergemeinde. Da war ich zu Hause, durch und durch. Und je mehr wir da evangelisiert und gepredigt haben, desto komischer wurde das Ganze. Und da habe ich mal eine Evangelisation da gestaltet und habe gesagt, also wir müssen anders in die Gemeinde kommen. Und schlug vor, dass ich zu meiner Evangelisation in einem kleinen Mercedes-Benz einfach in das Gemeindehaus reinfahre, vor den Altar. Ich sage euch, war das ein Theater. Ja, wenn da nicht die große Dame wäre, die Frau Loh. Die Frau Loh hatte in Haiger zwei Söhne und eine Tochter und sehr, sehr viel Einfluss. Und als ich aus dem Wagen stieg und dann auf die Kanzel wollte und mich alle anguckten, als hätte ich jetzt das größte Verbrechen aller Zeiten begangen, ja, da sagte sie, das finde ich cool, so müssen wir es machen. Alle waren still, keiner kritisierte mehr, die Sache war erledigt. Also, meine Lieben, wir müssen Gospeling betreiben, Geschichten werden lassen. Dann gibt es was zu erzählen. Ja, da gibt es was zu erzählen. Und wir müssen bald die geschichtsschreibende Fußball-Session erleben. Aber ich würde vorschlagen, heute Abend, wenn ihr dann schlafen geht, ich mache das oft so, dann sage ich, lieber Herr, ich möchte jetzt gerne mal ein paar Geschichten sammeln, die ich mit dir erlebt habe, die ich erzählen könnte. Gibt es so Geschichten? Hast du ein paar Geschichten mit mir? Hast du irgendwas mit mir schon mal gedreht? Hast du mal was mit mir gedreht, nicht mit irgendjemandem? Und wenn dir dann eine einfällt, oder zwei, oder drei, und 20, also, ich bin davon überzeugt, hier gibt es niemanden, der keine Geschichten hat. Dann fragst du, lieber Herr, für wen habe ich das eigentlich erlebt? Ich brauchte es ja eigentlich nicht. Ich kannte dich ja schon. Für wen ist das? Gibt es in Haiger irgendein Heini oder Lieschen oder sonst jemand? Gibt es da irgendjemand, für den ich das erlebt habe? Ich will evangelisieren, so wie du evangelisiert hast. Gospeling betreiben. Dieses Büchlein habe ich in mehreren Exemplaren mitgebracht. Es gibt auch andere Bücher hinten am Büchertisch. Der wird sich meine Frau postieren. Aber sie bewacht die Bücher nicht. Du kannst sie gerne eins klauen, wenn du anschließend Buße tust. Ist mir das egal. Wenn das dein Leben verändert, kannst du gerne ein Buch klauen. Ja? Wichtig ist, dass dein Leben sich verändert. Ja, möge der Herr dich dabei segnen. Ich würde gerne, bevor das Fußballspiel bald beginnt und wir, ich habe keine Uhr, wie spät haben wir jetzt? Ich weiß. Was haben wir noch? Viertelstunde. Ja, weil du schon so unruhig hier gesessen bist. Marco. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Ne? Wenn bei dir der Bart anfängt zu zittern, dann... Ich würde gerne jetzt, bevor wir dann in die Anbetung gehen, noch mit euch beten. Geht das? Und darf ich etwas bitten? Ein bisschen katholisch werden wir jetzt. Als fast evangelisch. Ja, wenn du jetzt mal deine Hand aufs Herz legst. Tu's. Deine Hand aufs Herz legst. Ja, und dann guckst, ob es anfängt, richtig zu klopfen. Dann spricht da jemand. Himmlischer Vater, wir haben unsere Hände jetzt aufs Herz gelegt. Und Jesus, wir würden so gerne so evangelisieren, wie du evangelisiert hast. Nicht einfach Worte dreschen. Wir würden so gerne den Menschen eine Geschichte vorleben. Deine Geschichte. Hier in meiner Brust schlägt mein Herz. Das hast du da reingebaut. Dieses Herz will mehr erleben. Mach das möglich, bitte. Danke dir dafür.